NDR Info. Echo des Tages.
Mit diesen Themen. Die Polizei hat 11 Personen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Brandenburg festgenommen, denen schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Grüne und SPD haben in Hamburg den Weg freigemacht für die Neuauflage der rot-grünen Koalition. Und Ägyptens Präsident al-Sisi hat eine neue Initiative zur Beendigung der Kämpfe in Libyen vorgebracht. Am Mikrofon begrüßt sie Christoph Prössel. Wir beginnen die Sendung heute mit den Protesten in zahlreichen deutschen Städten. In Düsseldorf und Köln kamen Menschen zusammen, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. In Hamburg waren es nach Angaben der Polizei rund 14.000 Personen, in München 20.000. In Berlin strömten Tausende auf den Alexanderplatz. Auslöser war der gewaltsame Tod des schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA. Aus Hannover berichtet Bertil Starke.
Der Opernplatz im Herzen Hannovers platzt trotz Corona aus allen Nähten. Auch die benachbarten Straßen und Plätze sind voller Menschen. Es sind rund 6-mal mehr Teilnehmer gekommen als erwartet.
Es ist auf jeden Fall überwältigend, weil wir nicht mit so viel Unterstützung gerechnet haben. Und die ganzen Leute hier zu sehen und zu sehen, wie sie uns schreiben und uns helfen wollen, ist halt echt überwältigend. Und man freut sich natürlich auch darüber, dass man sieht, dass alle bei einem mit einem stehen.
Sagt Sarah Dankwa. Die 19-Jährige hat die heutige Black Lives Matter-Demonstration in Hannover mitorganisiert. Vor allem viele junge Menschen unterschiedlicher Hautfarbe sind dem Aufruf gefolgt. Viele von ihnen halten Plakate in die Luft, auf denen etwa Rassismus tötet oder einfach nur das Wort Respekt zu lesen ist. Sie wollen ein Zeichen setzen. Dazu gehört diese junge Frau, die mit 2 Freundinnen aus Wolfsburg nach Hannover gekommen ist.
Es ist wichtig, jetzt zu der Zeit zu zeigen, dass es kein Trend ist gerade, dass es einfach ein anhaltendes Problem ist seit langer, langer, langer Zeit. Und man selbst muss etwas tun, etwas sagen und für das, was richtig ist, einstehen.
An dem Protest beteiligt sich auch Jesse Jeng. Der CDU-Politiker ist das einzige dunkelhäutige Mitglied im Stadtrat Hannovers. Jeng hat in seinem Leben Rassismus vor allem als Ablehnung wahrgenommen. So ist er zum Beispiel in den ersten 5 Jahren seiner Volljährigkeit so gut wie nie in eine Diskothek eingelassen worden.
Am Ende des Tages ist es wichtig, dass gerade diejenigen, die selber keine Rassisten sind, wirklich schauen, dass sie sich auch um die kümmern, die diese Erfahrung machen, weil diese Ablehnungserfahrung ist so schwerwiegend, dass der eine daraus Energie schöpft und stärker wird. Und so bin ich selber. Ich habe ja das ein oder andere auch geschafft in meinem Leben. Aber es gibt auch andere, die flüchten sich in eine aggressive Gegenkultur und die sagen, wir wollen gar nicht dazugehören.
Die Atmosphäre auf der Black Lives Matter-Demonstration in Hannover ist friedlich. Es werden Reden gehalten, aus den Boxen dröhnt zeitweise Musik, es ertönen immer wieder Sprechchöre. Vielen Menschen ist es an diesem Nachmittag wichtig, ihre Solidarität zu zeigen.
Wo wir auch demokratisch gewählte Rechte im Parlament sitzen haben, ist es, glaube ich, umso wichtiger, ein Zeichen zu setzen, dass es genug Leute gibt, die nicht deren Meinung auch teilen und auf der Seite von anders hautfarbigen Menschen sind. Dieses Zeichen einfach zu setzen, dass sie nicht alleine da sind.
Der heutige Protest soll keine einmalige Aktion gewesen sein. Die Organisatoren wollen in den kommenden Wochen in Hannover nun weitere Demonstrationen gegen Rassismus auf die Beine stellen.
Bertil Starke berichtete aus Hannover. Dort wurde, wie in rund 25 anderen Städten in Deutschland auch, heute gegen Rassismus demonstriert. Auch in Washington gehen die Menschen auf die Straße. Von dort Claudia Sarre.
Aus allen Landesteilen sind Menschen in die Hauptstadt Washington gereist, um an der bislang größten Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt teilzunehmen. Auf der Straße vor dem Weißen Haus prangt seit gestern in riesigen gelben Lettern Black Lives Matter, initiiert von der schwarzen Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser. Sie ließ auch den Platz vor dem Weißen Haus in Black Lives Matter Plaza umbenennen. Auf Trumps erboste Twitter-Schimpftirade reagierte die Bürgermeisterin gelassen. Ich könnte auf so viele Dinge in dem Tweet antworten. Aber wir müssen uns jetzt auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Unsere Nation muss heilen. Und wir brauchen auf allen Ebenen gutes Leadership, insbesondere ganz oben. Wir müssen uns darauf fokussieren, wie wir die Menschen wieder zusammenbringen. Der Ton bei den Protestkundgebungen ist in den vergangenen Tagen friedlicher geworden. Es gab zwar landesweit hin und wieder Gerangel und auch Verletzte, aber auch viele Versöhnungsgesten zwischen Polizisten und Demonstranten. Vielfach knieten die Einsatzkräfte der Polizei mit den Protestlern nieder, um sich solidarisch zu zeigen. Muriel Bowser macht sich trotzdem Sorgen um die Gesundheit der Demonstranten. Washington ist wegen der Coronavirus-Pandemie offiziell noch im Lockdown.
We don't know what the impact of these demonstrations will be on our COVID experience in DC. We hope that we won't see a spike.
Man wisse nicht, wie groß die Auswirkungen der Demonstranten auf die Covid-Situation seien, sagte die Bürgermeisterin. Sie hoffe, dass es nicht zu einem neuen Ausbruch käme. Das Weiße Haus gleicht unterdessen einer Festung. Die Stacheldrahtabsperrungen wurden nochmals verstärkt. Präsident Trump tritt nicht in Erscheinung. Er steht immer mehr im Kreuzfeuer der Kritik. Nachdem erst US-Verteidigungsminister Esper sich von Trumps Androhung von militärischer Gewalt distanziert hatte, schließen sich nun immer mehr ranghohe Militärs an. Ex-Pentagon-Chef Mattis warf Trump vor, Zwietracht im Land zu sehen, anstatt die Menschen zu einen. Es fehle ihm an reifer Führungsqualität. John Kelly, ehemaliger Stabschef im Weißen Haus, schließt sich der scharfen Kritik von Mattis an. Wir müssen künftig genauer hinsehen, wen wir zum Präsidenten wählen, egal welcher Partei wir angehören. Was für einen Charakter hat derjenige? Welche ethischen Werte vertritt er? Erstmals hagelt es für Trump auch Kritik aus den eigenen Reihen. Die republikanische Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska sagte, sie tue sich schwer damit, den Präsidenten weiter zu unterstützen. Bislang standen die Reihen geschlossen hinter Trump. Eine neue Umfrage von NPR und PBS sieht die Zustimmungswerte für den Präsidenten sinken. Aber dabei handelt es sich nur um ein momentanes Meinungsbild. Ob es Auswirkungen auf den Wahlausgang im November haben wird, ist mehr als ungewiss.
Claudia Sarre aus Washington. Die Vorwürfe sind schier unerträglich. Es soll um sexuellen Missbrauch gehen an drei Kindern im Alter von 5, 10 und 12 Jahren. Die Polizei in Münster hat im Rahmen der Ermittlungen 11 Personen festgenommen, die aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Brandenburg kommen. Markus Holtrichter mit den Einzelheiten.
Besonders perfide ist, bei den Opfern handelt es sich zum Teil um die leiblichen Kinder der mutmaßlichen Täter. Die Jungen sind aktuell in Obhut von Jugendämtern, sind durch schwerste Misshandlungen seelisch traumatisiert. Der Haupttatverdächtige ist 27 Jahre alt und kommt aus Münster. Die mutmaßlichen Mittäter stammen unter anderem aus Kassel, Gießen, Köln und auch aus Brandenburg. Auf die Spur der Verdächtigen gelangten die Ermittler bei der Auswertung von sichergestelltem kinderpornografischem Material, sagt Ermittlungsleiter Joachim Poll.
Und letzten Endes haben wir Datenmaterial gefunden in einer Gartenlaube in Münster, versteckt in einer Zwischendecke. Und diese Datenträger waren verbunden mit einer Videoaufzeichnungsanlage, die den Innenraum der Gartenlaube aufzeichnete. Und auf diesen Bildern konnten wir eben massive Missbrauchshandlungen feststellen.
Das unscheinbare weiße Häuschen in einer Kleingartenanlage bei Münster ist der Haupttatort. Hier sollen 4 Männer 2 der Jungen mehrfach schwer misshandelt und dabei gefilmt haben. In dem kleinen Haus stehen Doppelbetten. Diese sind jeweils mit Kameras ausgerüstet. Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt ist entsetzt.
Insbesondere ein Video von einer Tat Ende April ist offensichtlich sehr schockierend. Dort werden 2 Kinder im Alter von 5 und 10 Jahren über mehrere Stunden von mehreren Männern auf übelste Weise, muss man sagen, missbraucht und zum Teil sogar von ihrem leiblichen Vater.
Die Ermittler haben insgesamt mehrere 100 Terabyte an Videos, Fotos und Daten sichergestellt. Ein Teil des Materials ist über das Darknet angeboten worden, einen versteckten Bereich des Internets. Polizei und Staatsanwaltschaft glauben allerdings erst die Spitze des Eisberges zu sehen, mit Blick auf die schwierige Auswertung des umfangreichen Materials. Ermittlungsleiter Joachim Poll.
Das ist schon der Abgrund, was man da gesehen hat.
Dem 27-jährigen Haupttäter aus Münster werden allein 15 Taten vorgeworfen. Seine 45-jährige Mutter ist beschuldigt, den Missbrauch unterstützt zu haben, indem sie die Gartenlaube in Münster zur Verfügung stellte, wohl wissend, was dort geschehen sollte. Der Haupttäter soll einen eigenen klimatisierten Serverraum betrieben haben, wo unzählige Videos und Bilder mit kinderpornografischem Material gespeichert und von dort aus digital verteilt wurden. Die Ermittler gehen davon aus, bei bei der Auswertung des Materials auf weitere Taten, Täter und möglicherweise auch Opfer zu stoßen.
Es war ein zäher Streit. Union und SPD haben lange gerungen, welche Befugnisse der Verfassungsschutz künftig im digitalen Raum haben soll. Nach Angaben von Innenminister Horst Seehofer gibt es nun einen Kompromiss. Mehr Befugnisse erhalten die Verfassungsschützer demnach, um eine laufende, verschlüsselte Telekommunikation zu überwachen. Die SPD blockierte hingegen die sogenannte Online-Durchsuchung, beispielsweise von Rechnern. Aus Berlin, Sabine Müller.
Es waren sehr schwierige Verhandlungen mit der SPD, sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer im Interview mit der Funke Mediengruppe. Deshalb habe er eine Entscheidung treffen müssen. Zitat:
Jetzt können Sie als Minister sagen, ich mache nichts oder ich setze um, was politisch möglich ist.
Seehofer entschied sich für Letzteres, will umsetzen, was politisch möglich ist. Die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung, kurz Quellen-TKÜ, soll der Verfassungsschutz in Zukunft nutzen dürfen. Damit kann er verschlüsselte Kommunikation abhören, indem er per Trojaner-Software direkt an der Quelle, also am Handy oder Computer, abgreift, bevor Telefonate und Nachrichten verschlüsselt werden. Nicht erlaubt sein soll die Online-Durchsuchung, also die Durchsuchung von Dateien, die auf den Geräten gespeichert sind. Der SPD-Innenexperte Helge Lind spricht gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio von einem wirklich klugen Kompromiss, der die Kompetenzen des Inlandsgeheimdienstes maßvoll erweitere. Lind und sein Fraktionskollege Uli Grötsch erklären, warum die SPD bei der Online-Durchsuchung nicht mitgeht.
Das hieße ja dann auch sowas wie ein Fingerabdruck von Festplatten. Und das wäre dann alles. Die ganze Sensorik, alle Daten potenziell. Und dies wäre aus unserer Sicht ein zu weitgehender Eingriff.
Der CDU-Innenexperte Armin Schuster bedauert sehr, dass keine Online-Durchsuchung erlaubt sein soll. Er kritisiert in der ARD, wichtige Fachpolitiker der SPD und auch Bundesjustizministerin Lambrecht seien dafür gewesen.
Nach meinen Erkenntnissen hat am Ende die SPD-Parteivorsitzende die Bremse reingehauen.
Hat allein der Widerstand von SPD-Chefin Saskia Esken das Vorhaben gestoppt? Das weist Esken im ARD-Interview zurück, verweist darauf, sie sei bei weitem nicht die einzige Sozialdemokratin gewesen, die Online-Durchsuchung nicht mittragen wollte. CDU-Mann Schuster will die Hoffnung noch nicht aufgeben. Er setzt darauf, dass die Online-Durchsuchungspläne im Beratungsverfahren im Bundestag vielleicht doch noch in den Gesetzentwurf hineinverhandelt werden können. Das schließt Saskia Esken aus und betont außerdem:
Wir werden jetzt im parlamentarischen Verfahren auch sehr darauf achten, dass eben die Anwendungsbereiche für die Quellen-TKÜ beim Verfassungsschutz klar eingegrenzt sind.
Nach der Einigung will Innenminister Seehofer den Gesetzentwurf noch im Juli ins Kabinett bringen. Bis Jahresende soll er dann durchs Parlament, bevor der Bundestagswahlkampf richtig losgeht.
34.500 Soldatinnen und Soldaten aus den USA sind in Deutschland stationiert. Dass Donald Trump nun Kräfte aus Deutschland abziehen will, ist nicht überraschend. Aber offenbar gibt es konkretere Pläne. Medienberichten zufolge sollen 9.500 Soldaten Deutschland verlassen. Die Reaktionen aus Berlin fasst Franka Wels aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
Eine offizielle Bestätigung der Pläne der US-Regierung steht weiter aus und auch die Bundesregierung kommentiert den Vorgang nicht. Dennoch nehme man diese Medienberichte in Deutschland ernst, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Johannes Wadephul, NDR Info.
Das zeigt natürlich auch ein bisschen, was wir sozusagen der Trump-Administration auch an Maßnahmen zutrauen. Wir sind es leider gewohnt und das könnte sich auch hier zeigen, dass diese Administration ohne Abstimmung mit den Bündnispartnern Entscheidungen trifft, die nicht im Sinne aller sind.
Wadephul hält diese möglichen Pläne für einen Weckruf für Deutschland, aber auch Europa, sich in sicherheitspolitischen Fragen selbst besser aufzustellen. Sprich, auf die USA kann man sich seiner Ansicht nach heutzutage offenbar nicht mehr verlassen. Auch der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Fritz Felgentreu, zeigt sich überrascht davon, dass die Trump-Regierung es offenbar nicht für nötig gehalten hat, den NATO-Partner Deutschland wie sonst üblich im Vorfeld zu informieren. Die Verlegung einiger US-Streitkräfte aus Deutschland sei zwar schon länger im Gespräch, aber ein doch relativ großes Truppenkontingent innerhalb eines so kurzen Zeitraums verlegen zu wollen, das findet Felgentreu erstaunlich.
Ich kann mir das alles nur mit dem amerikanischen Wahlkampf erklären, also dass der amerikanische Präsident gerne noch vor den Wahlen Vollzug melden möchte seiner Bevölkerung und sagen möchte, schaut her, was ich hier wieder geleistet habe. Und dass er, um das eben tun zu können, keine Rücksicht nimmt darauf, dass man das, sag mal, strategisch sinnvoll durchplant und auch mit den NATO-Partnern bespricht.
Das sei womöglich also vor allem amerikanische Innenpolitik. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sie ist die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, ergänzt:
Ich glaube, dass der Präsident überhaupt keine Ahnung hat, welche logistische, auch im Sanitätsbereich zentrale Stelle in Rheinland-Pfalz ist und was das für eine Bedeutung hat für die US-Truppen und für die NATO in Gänze.
Über den Stützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein werden zum Beispiel fast alle militärischen Transporte in Richtung Irak oder Afghanistan abgewickelt. Ähnlich zentral ist das US-Lazarett in Landstuhl, denn dort werden viele verletzte Soldaten aus den Einsatzgebieten im Irak oder Afghanistan behandelt. Außerdem steuern die USA von Süddeutschland aus alle Militärmissionen auf dem afrikanischen Kontinent. Sprich, die Amerikaner würden sich mit dieser Entscheidung womöglich vor allem selbst schaden. Das findet auch der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen im Deutschen Bundestag, Tobias Lindner. US-Präsident Trump treffe zunehmend einsame Entscheidungen, findet Lindner.
Er kommt mir so ein bisschen vor wie ein Geisterfahrer, wie ein transatlantischer Geisterfahrer, der unterwegs ist und glaubt, dass die ganzen, die ihm entgegenkommen, diejenigen wären, die in die falsche Richtung sich bewegen und nicht versteht, dass er es ist, der dem transatlantischen Verhältnis in regelmäßigen Abständen doch ernsthaften Schaden zufügt.
Soweit würde FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff in seiner Bewertung nicht gehen. Er glaubt, die Entscheidung sei bedauerlich, ändere aber nichts an der Breite und Tiefe der deutsch-amerikanischen Beziehungen auf vielen Gebieten.
Es waren konzentrierte und sachliche Verhandlungen ohne öffentlichen Streit. In Hamburg haben SPD und Grüne in der vergangenen Woche einen Koalitionsvertrag fertig verhandelt. Heute haben die Parteien darüber abgestimmt. SPD und Grüne billigten den Vertrag. Von der Veranstaltung der Grünen berichtet Annette von Kuverden.
Das sei ein Koalitionsvertrag mit einer deutlichen grünen Handschrift, sagt die zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Einer der Knackpunkte: Es sitzen künftig nicht die gewünschten 5 Senatoren auf der Senatsbank, sondern 4, wie Fegebank einräumt.
Wir haben 4 Köpfe, aber wir haben über 5 Ressorts, wenn man das ganz eng betrachtet und mathematisch betrachtet.
Nämlich Wissenschaft plus Bezirke, Justiz zusammen mit Verbraucherschutz, Umwelt mit Landwirtschaft und die neue Verkehrsbehörde, so Fegebank. Auf diese Gestaltungsbehörden habe man hingearbeitet, erklärt der künftige Verkehrssenator Agnes Tjax.
Das Wahlergebnis, das ist ein Regierungsauftrag und den müssen wir auch sehr ernst nehmen, sonst machen wir uns viel kleiner, als wir in Wirklichkeit sind, liebe Freundinnen und Freunde.
Für Landesparteichefin Anna Gallina haben die Grünen einen deutlich besseren Koalitionsvertrag als vor 5 Jahren. Kritik kam vom Kreisverband Harburg, vor allem wegen des Baus der Hafenautobahn A26 Ost. Eine große Verkehrsbelastung für den Hamburger Süden, hieß es. Insgesamt war der Zuspruch zum Verhandlungsergebnis groß. Mit dem Votum ist der Weg für die Wiederwahl von Bürgermeister Peter Tschentscher frei.
Der Bürgerkrieg in Libyen dauert nun schon Jahre an. Wie das Land zur Ruhe kommen könnte, ist eine schwierige diplomatische Aufgabe. Ägyptens Präsident al-Sisi hat nun eine Waffenruhe angekündigt. Sie soll ab Montag gelten und sie könnte den Einstieg bilden in einen Prozess hin zu Frieden. Aus der Region berichtet Björn Blaschke.
In der sogenannten Kairo-Erklärung, die Präsident Abdel Fattah al-Sisi präsentierte, heißt es: Die libyschen Kriegsparteien sollten unter der Schirmherrschaft der UN in Genf Verhandlungen um eine Beendigung des Konfliktes führen. Die Erklärung fordert den Abzug aller ausländischen Kämpfer, die in den Krieg verwickelt sind, und die Wahl eines gesamtlibyschen Führungsrates. Der erste Schritt dahin sei eine Waffenruhe, die am 8. Juni übermorgen in Kraft trete. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Initiative zum Respekt für alle früheren internationalen Bemühungen aufruft. Sie ist zugleich die Ankündigung einer Waffenruhe, beginnend um 6 Uhr morgens am 8. Juni 2020. Im Rahmen dessen müssen alle ausländischen Beteiligten sämtliche Söldner aus Libyen abziehen, ihre Milizen auflösen und ihre Waffen auseinandernehmen. Bei Sisis Bekanntgabe war der libysche Milizenchef Khalifa Haftar zugegen. Auch Agila Saleh war dabei, Präsident des Parlaments in Tobruk, das hinter Haftar steht. Die Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, da Haftar und seine Milizionäre auf dem Rückzug sind. Unterstützt von Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten kämpft Haftar seit Jahren gegen die international anerkannte Regierung in Tripolis. Im April des vergangenen Jahres hatte Haftar einen Angriff auf Tripolis gestartet und damit auch auf Faiz al-Sarraj, der der anerkannten Regierung vorsteht. Haftar wirft Sarraj vor, eine islamistische Agenda zu haben. Tatsächlich kämpfen für Sarraj unter anderem islamistische Gruppen. Sarraj unterhält zudem enge Beziehungen zur Führung der Türkei. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat zur Unterstützung von Sarraj syrische Söldner nach Libyen geschickt und Waffen. Sie übten zuletzt so viel militärischen Druck aus, dass Haftar und seine Leute, die von russischen Söldnern unterstützt werden, aus Tripolis und Umgebung abziehen mussten. Die neue Libyen-Initiative wirkt daher wie eine gesichtswahrende Verzweiflungstat. Zumal sie nichts grundsätzlich Neues enthält, abgesehen von dem unilateral verkündeten Waffenstillstand, der ab übermorgen gelten soll.
Vor einer Woche kam es in einem Kraftwerk eines Nickelkonzerns in Sibirien zu einer Katastrophe. Rund 21.000 Tonnen Öl traten aus. Die russischen Behörden versuchen nun, eine Ausbreitung zu verhindern. Doch mindestens 6.000 Tonnen sind bereits im Boden versickert. Ein Wettlauf gegen die Zeit.
Der Präsident höchstpersönlich hat die Kontrolle übernommen. In einer live übertragenen Fernsehsitzung ließ sich Wladimir Putin über die Lage am Unglücksort informieren. Katastrophenschutzminister Jewgeni Sinchev beeilte sich, positive Nachrichten zu verkünden. Was das Wichtigste ist, die Katastrophe ist unter Kontrolle. Barrieren sind gesetzt, weshalb es keine Ausbreitung des Ölteppichs mehr gibt. Unsere Aufgabe ist es jetzt, einfach zu arbeiten und die Ölprodukte einzusammeln. Das aber ist in der schwer zugänglichen, aus vielen Seen und Flüssen bestehenden Unglücksregion alles andere als einfach. Für Schiffe, die den Treibstoff abpumpen könnten, sind die Flüsse zu flach. Tanklaster können erst wieder im Winter, wenn die Erde gefriert, an die Ufer heranfahren. Alles, was man nun abpumpe, so der Katastrophenschutzminister, werde deshalb in Spezialbehältern, die auf dem Luftweg herangeschafft werden, gesammelt und darin fürs Erste sicher aufbewahrt. Bis der Winter da ist. Sobald es die Lage erlaubt, können dann die entsprechenden Fahrzeuge kommen und alles zu dem Ort bringen, wo es verarbeitet werden kann. Umweltschützer bewerten die Lage deutlich kritischer. Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass sich das Öl lokalisieren und durch schwimmende Barrieren aufhalten lasse, erklärt Ivan Blokov von Greenpeace. Was gelungen ist, ist, den Ölfleck auf der Wasseroberfläche zu begrenzen. Das dämmt aber weder die Verseuchung der Ufer ein, noch stoppt es die Zersetzung des Öls im Wasser. Es verhindert weder das Absinken der Partikel auf den Grund, noch die Auswirkungen auf die im Wasser lebenden Organismen. Bislang sei es nur gelungen, einen Bruchteil des Öls aus dem Wasser zu holen. Die Situation sei deshalb weit entfernt von unter Kontrolle. Umweltschützer, aber auch die Behörden fürchten, dass das Öl bis in die Karasee fließt, die Teil des großen arktischen Schutzgebietes und damit eines hochsensiblen Ökosystems ist. Der Nickelhersteller Nornickel, zu dem das Kraftwerk gehört, geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Unglück und dem Auftauen des Permafrostbodens gibt. Nornickel-Chef Wladimir Potanin, der zu den reichsten Männern Russlands gehört, versprach Präsident Putin, alles für die Wiederherstellung des Ökosystems zu tun. Wir werden dies alles komplett selbst finanzieren. Kein einziger Rubel aus dem Haushalt wird dafür ausgegeben werden. Potanin geht davon aus, dass der Schaden in die Milliarden gehen wird. Ein Tank, rügte Putin ihn öffentlich, wäre da deutlich günstiger gewesen. Was ich damit sagen will, hätte man den Tank rechtzeitig ausgetauscht, hätte es weder den Umweltschaden gegeben, noch hätte das Unternehmen solche Kosten tragen müssen. Medienberichten zufolge hatten die Behörden mehrfach den Zustand des Tanks moniert. Bereits vor einigen Tagen hatte Präsident Putin auch das Krisenmanagement vor Ort scharf kritisiert. Man habe viel zu spät über das Ausmaß der Katastrophe informiert.
Aus Moskau berichtete Christina Nagel. Das Schloss Versailles bei Paris ist einer der berühmtesten Palastbauten der Welt. Ludwig XIV. Ließ das ehemalige Jagdschloss prunkvoll ausbauen, ein Abbild seiner absolutistischen Herrschaft. Heute ist Versailles ein Museum, berühmt ist der pompöse Spiegelsaal. Das Schloss wird nun seine Pforten für Besucher wieder öffnen und die Spiegel und Kronleuchter sind endlich abgestaubt. Aus Paris berichtet Sabine Wachs.
Die mehr als 350 Spiegel im berühmten Spiegelsaal des Schlosses von Versailles sind geputzt. An den opulenten Kronleuchtern wurde jedes einzelne Kristallprisma abgestaubt und auch die Goldverzierungen an Wänden und Decken sind auf Hochglanz poliert. Die Mitarbeiter des Schlosses von Versailles haben die Zeit seit dem Corona-Lockdown genutzt, um Arbeiten zu erledigen, die im laufenden Betrieb kaum möglich sind. Außerdem haben sie in den letzten Wochen ein ausgeklügeltes Hygienekonzept erarbeitet.
On va réguler les flux de visiteurs.
Wir müssen die Besucher auf den ganzen Tag verteilen. Lange Warteschlangen, das geht im Moment nicht. Und auch im Schloss selbst müssen wir darauf achten, dass nicht zu viele Besucher gleichzeitig da sind. Es werden weniger Besucher kommen können, das ist sicher. Sagt Thierry Gosseron, Verwalter des Schlosses von Versailles. Um die Besucher besser verteilen zu können, müssen die Tickets für eine Schlossbesichtigung schon im Voraus online gebucht werden. Ein bestimmter Besichtigungsparcours wurde festgelegt, eine Art Einbahnstraße. Es geht nur vor und nicht zurück. Die Besucher sollen so viel Abstand wie möglich halten. Im Schloss selbst gilt eine strikte Maskenpflicht und in jedem Raum wurde Handdesinfektionsmittel aufgestellt. Weniger Menschen, dafür mehr Platz. Für alle, die Versailles besuchen wollen, dürfte das vielversprechend klingen. Früher war es etwas Besonderes, wenn wir exklusive Führungen in kleinen Gruppen angeboten haben. Die Besucher haben das sehr geschätzt, denn in normalen Zeiten ist zum Beispiel der Spiegelsaal immer sehr, sehr voll. Jetzt werden alle unsere Besucher das Gefühl haben, dass sie Versailles nur für sich haben. Sagt Catherine Pégard, Geschäftsführerin des Schlosses. Sie rührt kräftig die Werbetrommel für einen Besuch im Schloss und auch im großen Park von Versailles, denn der Corona-Lockdown hat Versailles hart getroffen. Mehrere Millionen Euro an Einnahmen gingen in den vergangenen 3 Monaten schon verloren. Zwar ist das Schloss von Versailles eine öffentliche Einrichtung, es finanziert sich aber hauptsächlich über eigene Einnahmen, sagt Geschäftsführerin Pégard. 2 Zahlen zeigen deutlich, warum unsere Umsätze eingebrochen sind. Wir haben normalerweise 8 Millionen Besucher pro Jahr, 80% davon sind ausländische Touristen. Und die Ticketeinnahmen machen fast 70% unserer Eigenmittel aus. Wir werden mit Sicherheit staatliche Hilfe benötigen, wie viele andere Kulturbetriebe auch. Auch wenn es jetzt wieder losgeht, wenn wir wieder öffnen können, wird das unsere Einbußen nicht mehr ausgleichen können. Das Schloss von Versailles ist eine der ersten großen Touristenattraktionen in Frankreich, die nun wieder öffnen.
Im Sport im Echo des Tages geht es bei Tabea Kunze um Gewinner und Verlierer des Bundesliga-Nachmittags. Zuerst steht das prominente Abendspiel im Mittelpunkt.
Borussia Dortmund will gerne Platz 2 in der Tabelle festigen und die Dortmunder spielen seit 18.30 Uhr zu Hause gegen Hertha BSC, also den Club, der unter Trainer Bruno Labbadia noch ungeschlagen ist. Gespielt sind jetzt knapp 27 Minuten, noch steht es 0:0. Vor Anpfiff haben beide Teams schon ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Sie haben sich geschlossen am Mittelkreis hingekniet. Auch wenn die Dortmunder dieses Spiel gewinnen sollten, sie werden heute nicht näher an Spitzenreiter Bayern München herankommen, denn der Rekordmeister hat am Nachmittag souverän vorgelegt und in Leverkusen mit 4:2 gewonnen. Damit bleibt der Vorsprung auf die Dortmunder mindestens bei 7 Punkten. Leon Goretzka war einer der zufriedenen Münchner Torschützen.
Ich denke, es war ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Meisterschaft. Wir wissen aber genau, dass wir noch Punkte sammeln müssen und dementsprechend haben wir jetzt nicht vor, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.
Und die Leverkusener, die haben heute den Sprung auf den Champions-League-Platz 4 verpasst. Und das, obwohl das Team um Kerem Demirbay gegen die Bayern sogar in Führung gehen konnte.
Wir haben nicht nachgelegt. Wir waren gut drin, hätten vielleicht das 2. Tor machen sollen oder machen müssen. Aber dann hat sich die Bayern einfach durchgesetzt und ihre Qualität aufs Spielfeld gebracht. Es ist schwierig gegen die Bayern, das ist nun mal so, wie es ist. Wir waren heute nicht die bessere Mannschaft und haben zu Recht auch verloren.
Aber für den Leverkusener Florian Wirtz wird das trotzdem ein ganz besonderer Tag bleiben. Denn mit seinem Tor zum 4:2 machte er sich zum jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte. Wirtz traf im Alter von 17 Jahren und einem Monat. Damit ist er noch mal gut einen Monat jünger als der bisherige Rekordhalter Nuri Sahin. Der Tabellendritte Leipzig hat gegen den letzten Paderborn in der Nachspielzeit heute den Sieg verspielt. Hier stand es am Ende nur 1:1 aus Leipziger Sicht. Und im Abstiegskampf hat Düsseldorf einen Punkt gegen Hoffenheim geholt. Die Düsseldorfer um den Doppeltorschützen Ruven Hennings spielten mehr als 80 Minuten in Überzahl.
Auch aufgrund der Torschancen, die wir hatten, aufgrund der Dauer, die wir in Überzahl waren, war es, glaube ich, heute zu wenig, nur einen Punkt mitzunehmen.
Denn der Rückstand für die Düsseldorfer auf den Nicht-Abstiegsplatz ist auf 3 Punkte gewachsen. Der 15. Mainz hat heute nämlich in Frankfurt mit 2:0 gewonnen. In der 2. Liga hat Tabellenführer Bielefeld heute Punkte liegen gelassen. Gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg spielten die Bielefelder 1:1. Bielefeld ist damit jetzt 8 Punkte vor dem 3., dem HSV. Der spielt aber erst am Montag gegen Kiel. Außerdem gewann Regensburg gegen Darmstadt 3:0 und der letzte Dresden gewann beim vorletzten Wiesbaden mit 3:2. Und dann ganz kurz noch zum Basketball, denn seit heute läuft das Finalturnier um den Meistertitel der Basketball-Bundesliga in München. Das erste Geisterspiel im Basketball hat Göttingen gerade gegen Crailsheim gewonnen.
Das war der Sport im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Diese Sendung können Sie auch als Podcast abonnieren oder im Netz anhören. Es verabschiedet sich Christoph Prössl. Einen schönen guten Abend.
NDR Info.